Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Lea Porcelain mit Pool Song. Ein Songtitel, der eher sommerlich spaßig klingt. Aber das ist nicht unbedingt das Ding von Lea Porcelain. Bei den beiden Wahlberlinern geht es eigentlich meistens eher melancholisch und düster zu. Auch wenn man auf dem neuen Album das Gefühl hat, nicht mehr ganz so düster wie auf dem Vorgänger Hymns to the Night von vor fast 4 Jahren. Da klang das Ganze noch eher so. Warsaw Street von Lea Porcelain aus ihrem 2017er Album Hymns to the Night. Da klang das Duo im Vergleich zum neuen Song, den wir eben gehört haben, noch ein bisschen finsterer, dichter, nicht ganz so ausdifferenziert. Aber die Querverweise, die sind auch auf dem neuen Album die gleichen geblieben. Britischer Post-Punk scheint da immer wieder durch. Bands wie The Cure, Joy Division oder The Chameleons fallen eigentlich fast immer, wenn es um Lea Porcelain geht. Und deshalb habe ich vor der Sendung Julian Bracht und Markus Nikolaus von Lea Porcelain gefragt, ob das eigentlich nervt, dieses ständige Verweisen auf diese Post-Punk-Größen.
Ja, ich denke, als Musiker oder beziehungsweise als Musikredakteur ist es immer leichter, Musik zu beschreiben, wenn man den Leuten irgendwas vorgibt, was sie schon kennen. Und deswegen, ja, passiert das natürlich sehr oft, dass man da direkt mit Bands verglichen wird. Ich denke, die Bands, die du gerade genannt hast, sind alle sehr ehrenswert. Deswegen stört mich das gar nicht. Aber ja, klar, wünscht man sich auch, dass die Musik irgendwann für sich steht und die Leute dann nur noch an den Lea Porcelain Sound denken, wenn sie unsere Musik hören und auch darüber reden.
Wie geht man das denn an, sich auch davon so ein bisschen zu emanzipieren, also sowas Eigenes zu schaffen und mehr zu sein als so eine Hommage oder ein Referenzmix?
Ich glaube, da muss man einfach lange genug dranbleiben. Also was die Referenzen angeht, ich habe früher ganz viel Musik runtergeladen im Internet und da gab es immer so eine Anzeige mit klingt wie, sounds like, und da gab es eine Band, die hieß Villagers aus Dublin und die habe ich mir damals runtergeladen, 2010. Und da stand einfach nur, klingt wie Grizzly Bear. Und das war für mich ein Grund, das zum ersten Mal anzuhören. Die Band aber an sich hat sich jetzt schon so lange gehalten, dass sie jetzt eine Referenz sind für neue Bands. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Sache der Zeit, dass wenn man seinen Sound und seine Entwicklung als Band mitmacht, dass man irgendwann als Referenz gilt, für neue Acts zu kommen. Das heißt, in 5 Jahren könnte es sein, dass deutsche Bands internationale Musik machen. Und da steht, klingt wie Lea Porcelain.
Markus Nikolaus, was Sie da gerade ansprechen, das finde ich ganz interessant. Wenn Sie sagen, Sie haben sich sowas wie die Villagers runtergeladen. Sie beide, Sie kommen ja aus sehr musikalisch, ja, relativ unterschiedlichen Bereichen. Also Markus Nikolaus, Sie eher so aus dem punkigen Bereich, auch so ein bisschen Songwriter. Und Julian Bracht, Sie eher aus dem Techno-Bereich. Wie landet man dann bei so einer Zusammenarbeit bei dieser Form von Post-Punk? Also ist das die logische Schnittmenge von beidem?
Ja, es war auf jeden Fall eine spannende Kombination. Und wir haben uns ja auch aus diesem Kontext irgendwie kennengelernt. Markus hat mich sozusagen im Club das erste Mal gesehen, wie ich mein Techno-Konzert, in Anführungszeichen, weil das auch ein Live-Act war, gespielt habe. Aber ich denke dann diese Kombination, dass er aus einem ganz anderen Bereich kam und ich ja die Musik so, also die Produktion so angewandt habe, wie ich es auch beim Techno gemacht habe, ist dieses neue, loopige, meditative, hypnotisierende Sound entstanden.
Ich glaube, da ist auch lustigerweise, wenn man es historisch betrachtet, der Ort ganz wichtig. Und zwar der Ort war das Robert Johnson in Frankfurt bzw. Offenbach. Und das ist ein House- und Techno-Club. Eigentlich, aber benannt nach dem ersten aufgezeichneten Blues-Musiker, nämlich Robert Johnson. Und das ist so, das ist eher so die Ecke, aus der ich komme. Singer-Songwriter, Leonard Cohen, Bob Dylan und dementsprechend auch Robert Johnson. Und Julian kam vielmehr aus dieser neuen Welle, die halt House- und Techno-Musik gemacht haben. Und dieser Ort da in Offenbach am Main, der hat das beides so vereint. Und da haben wir uns dann auch so getroffen, kennengelernt. Und von da aus ging es auch in Richtung Lea Porcelain.
Die Drums spielen bei Ihnen ja auch eine große Rolle, also die Loops, die Sie gerade angesprochen haben. Ich habe gelesen, damit starten Ihre Songs immer erstmal. Man legt dieses Fundament und baut dann so Schicht um Schicht drauf auf. Und was mir jetzt beim neuen Album Choirs to Heaven besonders aufgefallen ist, dass die Synthesizer ja eine sehr große Rolle spielen. Die schrauben sich bei Ihnen gern in so sehr himmlische Höhen. Und ist da so eine Verbindung zum neuen Albumtitel Choirs to Heaven? Spielen die Synthesizer, diese choralen Synthesizer da eine Rolle?
Ja, definitiv. Diese großen Synthflächen und Welten sind natürlich dazu da, das Ganze groß und weit zu machen. Ja, deswegen auch der Name Choirs to Heaven passt da, fanden wir beide super. Aber ja, spannend, dass du es auch sagst.
An diesem großflächigen, weiträumigen Synthi-Sound, was ist das an diesem Sound, das Sie so fasziniert?
Ja, ich glaube einfach, das Cinematische in der Musik, also wenn ich Musik mache, will ich immer Bilder dazu sehen und ja, würde gerne, dass mir die Musik irgendwas eröffnet, beziehungsweise wenn ich irgendwo im Auto fahre, die Welt da draußen anders aussehen lässt. Und ja, ich lasse mich einfach sehr da in diese Synth-Welten reinfallen. Und mich fasziniert das, dass man ja aus diesem elektronischen VCOs diese Klänge gestalten kann.
Trotzdem sich diese Synthesizer oft in so himmlische Höhen schrauben, ist ihre Musik ja aber doch, so empfinde ich das jedenfalls, relativ schwermütig. Denken Sie manchmal drüber nach, so einen locker, leichten, bouncigen Happy-Song aufzunehmen, nur so als Kontrastprogramm?
Ja, ich denke, jedes Mal, wenn wir versuchen, einen Happy-Song zu machen, dann kommt das für uns auch sehr happy rüber. Also zum Beispiel Got to Run ist ein Song, der war jetzt auf einer EP von schon vorher released. Und es war ein Song, der war für uns sehr, sehr happy. Aber ich glaube, das Schwermütige kommt, glaube ich, wirklich aus meiner Feder manchmal. Also Julian hat auf jeden Fall diese zeitlosen, melancholischen Synths. Ich glaube, es ist die Lyrik auch so ein bisschen, die ich sehr mag. Also wenn ich auf einer Party die erste Leonard Cohen-Platte spiele, dann finden das auch alle sehr schwermütig. Ich finde das eigentlich sehr positiv tatsächlich, weil da wird irgendwas, das ist wie so eine Beichte manchmal, wenn die Musiker sowas spielen. Und dann finde ich das gar nicht so schwermütig oder traurig. Ich finde es eigentlich eher so sehr ehrlich. Und ich glaube, das ist auch so das, was mich da anzieht. Und Julians Sounds machen das eigentlich eher auf. Also gerade diese Schwermut kriegt durch diese Produktion, die Julian macht, viel mehr Fundament. Und dann kann man da auch richtig hinhören, habe ich oft das Gefühl.
Diese lyrischen Referenzen, die Sie gerade angesprochen haben, die scheinen für mich auch auf Choirs to Heaven eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Also da gibt es zum Beispiel Referenzen zu einem Gedicht der Schriftstellerin Lucy Brock-Broido. Es gibt Bezüge zu einer Kurzgeschichte von Albert Camus. Ist das was für Trüffelschweine unter den HörerInnen oder welche Bedeutung haben diese Querverweise für Sie? Was erzeugen die für ein Gefühl?
Ich glaube, das kommt ganz natürlich, dass wenn man viel liest oder wenn man versucht, viel zu lesen, dann bleibt sowas automatisch hängen. Und wir sind im Endeffekt alle die Idee, die wir mal irgendwo gelesen haben, weitergedacht. Und Albert Camus hat mich einfach unglaublich inspiriert. Und dann habe ich mir immer Sachen rausgeschrieben, gerade weil ich auch auf Englisch gelesen habe, die dann im Notizbuch stehen. Und dann ist so eine Referenz ganz natürlich, dass ich sage, wow, der Satz gefällt mir so gut, den muss ich daher stehlen. Und viele Leute wissen gar nicht, dass es bekannte Musiker auch gemacht haben, wie David Bowie hat von William S. Burroughs gestohlen oder weitergedacht. Leonard Cohen hat das meiste von seiner Lyrik von Garcia Lorca, das ist ein andalusischer Poet, viel daher genommen. Also nichts ist wirklich originell, alles ist nur eine Idee weitergedacht, im Endeffekt in einer anderen Generation. Und ich glaube, so habe ich das auch gedacht. Ich habe da nichts irgendwie versteckt und gedacht, da sind Diamanten versteckt, die muss man finden, sondern das ist eigentlich eher, dass ich die Gedanken genommen habe und sie ein bisschen weitergesponnen habe. Und ja, das, glaube ich, ist ganz natürlich.
Ja, ich glaube, Tokotronic haben mal gesungen, Talent borrows, Genius steals, dann auch so ein bisschen nach dem Motto.
Ja, genau. Man kann doch nicht stehlen. Es ist doch alles irgendwo Inspiration tatsächlich.
Das ist ja alles lyrisch, aber schon sehr anspruchsvoll. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, geht das vielleicht auch so ein bisschen unter dann für deutsche HörerInnen, weil es eben auf Englisch ist? Also der Musiker Drangsal, der hat mal gesagt, dass er vom Feuilleton in Deutschland erst so richtig ernst genommen worden ist, als er angefangen hat, auf Deutsch zu singen. Wie empfinden Sie das?
Ich glaube, dass die Deutschen nicht so ein gutes englisches Verständnis haben, also von der englischen Sprache, wie zum Beispiel die Skandinavier, das haben von einer ganz krassen Natürlichkeit her oder Isländer, wo viel mehr die englische Sprache gefördert wird. Die wird schon sehr gut gefördert, aber die Deutschen wollen dann doch gerne einfach Deutsch. Das Ding ist aber, dass Jun und ich, bevor Lea Porcelain entstanden ist, schon international gedacht und Musik gemacht haben und das auch beibehalten wollen. Das ist ein unglaublich harter Weg, aber ich glaube auch ein sehr erfüllender, weil man viel, viel seltener auf einmal ist. Da gucken wir natürlich auf so Größen wie Apparat und Moderat, mit denen wir auch schon getourt sind, also mit Apparat, die das auch, sage ich mal, auf eine gleiche Art gemacht haben und ihr eigenes Ding so lange durchgezogen haben, bis es von allen erkannt und respektiert wurde. Und jetzt sind sie auch sehr akzeptiert. Und ich glaube, den Weg wollen wir einfach auch gehen. Weil nur eine Deutschland-Tour, das wäre uns ehrlich gesagt zu wenig. Wir sehen da irgendwie mehr Kulturen in der Musik.
Gab es mal Überlegungen, auf Deutsch zu singen? Oder war das so von Anfang an gar keine Frage?
Nee, nicht wirklich. Ich habe am Anfang natürlich meiner Musik mit 15, 16 auf Deutsch gesungen, aber ich habe dann auch in England gewohnt und in Irland studiert und dann sind wir auch nach London gezogen. Und da, wenn man in London einen Plattenvertrag haben will, dann singt man auf Englisch natürlich. Es ist eine reine Natursache. Das ist einfach eine universelle Sprache. Die englische Sprache gehört auch nicht England, sondern die gehört der Welt. Damit kommuniziert jeder aus jedem Land. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr starke Verbindung. Deswegen war das nie. Stand es nie zur Debatte, ein deutsches Album zu machen für uns.
Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, beim Vorgängeralbum auch, dass der Gesang teilweise auch eher so wie eine Art weitere Soundebene gedacht war. Hat sich das jetzt zum neuen Album hin verändert? Also, dass Sie mehr inhaltlicher denken oder wie sehen Sie den Gesang als Instrument?
Und beim ersten Album war sehr viel mehr Intuition und Gefühl dabei. Wir haben viel mehr mit der Stimme als Instrument gespielt oder als Fläche. Und jetzt haben wir gedacht, dass man ein bisschen mehr Message reinpacken muss und auch viel mehr noch an der Stimme arbeitet, dass wenn etwas nicht so, man etwas nicht gut hört oder es nicht gut klingt oder es vielleicht sogar grammatikalisch verwirrend wirkt, dass wir uns einfach nochmal aufgenommen haben und gesagt haben, wir wollen etwas, was die Leute diesmal verstehen, was sie nachvollziehen können, wo sie noch einen schnelleren Bezug zu bekommen. Und natürlich wollten wir nicht nur im Songwriting, sondern auch in den Texten viel besser werden. Und ich glaube, das haben wir damit auf jeden Fall geschafft.
Ja, es klingt generell für mich so ein bisschen leichter und lockerer, also nicht ganz so dicht oder flächig, wie Sie es genannt haben, im Vergleich zum Vorgängeralbum. Und was ich interessant finde, dass auf dem neuen Album jetzt auch zwei Songs sind, die ja fast nur aus sehr klarem, präsentem Gesang und Akustikgitarre bestehen. Was hat sich da in der Herangehensweise geändert im Vergleich zum Vorgängeralbum?
Ja, ich denke einfach, dass wir bei diesem Album die zwei Welten, die wir bei dem ersten Album hatten, Hymns to the Night, und mit den weiteren EPs, die wir rausgebracht haben, kombinieren wollten, weil uns einfach diese Offenheit auch fasziniert hat. Und wir haben damals auch viel Musik tagsüber dann gemacht und dann natürlich ist der Vibe oder die Stimmung anders und man macht eher minimalere Sachen, ja, wo eben nur eine Akustikgitarre ist und man sich wirklich nur auf den Gesang und auf vereinzelte Flächen im Hintergrund konzentrieren kann und damit halt ja einen guten Kontrast schafft zu den dichteren Sachen, die von dieser großen ja, Soundwand begleitet werden. Und das wollten wir auf diesem Album eben kombinieren und haben diese zwei Welten zusammengepackt und deswegen lässt sich es auch sehr schön durchhören, weil man durch diese eher freieren Songs ja so ein bisschen wie in so einem 7-8-Gänge-Menü das Sorbet befreit das Ohr und befreit das Gemüt und man kann in den nächsten intensiveren Song wieder einsteigen.